Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts rund um Meditation. Stell dir einmal vor, du hättest einen verlässlichen Kompass, so einen Begleiter für die ruhigen und stürmischen Zeiten deines Lebens. Und genau so einen Kompass möchte ich dir mit meinem Podcast an die Hand geben. Ich heiße Sylvia Kolk, bin buddhistische Meditationslehrerin und begleite seit über 30 Jahren Menschen dabei, geistige Klarheit, innere Stärke und Herzenskraft zu entwickeln. Und das wiederum sind ja Voraussetzungen für echten inneren und auch äußeren Frieden. Und dabei verbinde ich die zeitlose Weisheit des Buddhismus mit den Herausforderungen und Krisen unserer heutigen Zeit. Schön, dass du da bist. Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen.
Ja, große Überschrift ist Pazifismus. Dass wir einfach dem mal so unser ganzes Augenmerk geben. Und wenn ich sehe, dass unsere Politiker und Politikerinnen davon sprechen, ja auch unsere Außenministerin, dass die Ukraine siegen muss, dann kann man eigentlich auch nur entgegenhalten, das Einzige, was gewonnen werden muss, ist der Frieden. Das ist ein völlig anderes Denken und hat auch andere Mittel, die sich daraus ergeben. Das Denken, wir wissen, bestimmt unsere Realität. Das erfahren wir in jedem Augenblick. Und wenn wie viel Sieg und Befeindung in der Luft liegt, ganz konkret, dann entsteht da auch was draus. Und Pazifismus ist im Moment überhaupt nicht en vogue. Er wird so als blind gesehen. Wie steht es um Friedensbotschaft? Die Frage ist, brauchen wir denn mehr pazifistisches Denken, also Denken um den Frieden? Ist es nötig? Denken um das Ende von Krieg, Denken um eben Entfeindung, Denken um entsprechende Mittel. Und das Argument mit Putin, wenn wir die Ukraine nehmen, ja, da ist eben, lässt sich nicht verhandeln. Das liegt für mich auf der gleichen Ebene wie ein Pazifismus, der einfach sagt, egal was passiert, man darf sich nicht wehren. Aber warum gibt es denn den Pazifismus? Aus der Erfahrung von Kriegen, der zu einem unendlichen Leid führt, verbunden mit der Überzeugung, wie man konkret so einen Krieg auch beenden kann. Also der Pazifismus sagt das. Wenn die Ukraine sich nicht gewehrt oder ihr nicht beigestanden worden wäre, klar, wäre es kein eigenständiger Staat mehr. Die Frage ist dann, die irgendwann gestellt werden muss, wie viele Tote, wie viele Vergewaltigte und Gefolterte sind so eine Eigenstaatlichkeit wert? Gibt es, muss es nicht eine Grenze geben? Wie hoch darf der Preis bitteschön sein? Das sind auf jeden Fall Fragen, die gestellt werden dürfen oder gestellt werden müssen. Wenn wir über Frieden nachdenken, dann wird klar, dass Frieden tatsächlich, oder uns ist das klar, eine Aufgabe ist, die immerfort, ja, also es ist nicht einmal gedacht und ein Ergebnis und dann weiß ich, wie es geht, sondern es braucht also einen sukzessiven Prozess der Aufmerksamkeit, der Reflexion, des Lernens, der Entwicklung. Frieden ist eine der großen Aufgaben der Menschheit, die sie bis heute nicht vollbracht hat. Das heißt aber nicht, dass die Menschheit dazu nicht in der Lage wäre. Geschichtsbücher sind voll von Kriegen. Wie wäre es, wenn die Geschichtsbücher voll wären von kreativen Ideen, wie man mit Konflikten umgehen kann, geschickt? Die Definition ist, wenn wir mal gucken bei Pazifismus, was ist das eigentlich? Da heißt es, Pazifismus ist eine philosophische und politische Haltung, die Gewalt und Krieg grundsätzlich ablehnt und stattdessen auf Konfliktlösung durch friedliche Mittel setzt. Und die Mittel, die zur Konfliktlösung eingesetzt werden, sind unter anderem eben Dialog, Verhandlungen, also Diplomatie, gewaltfreier Widerstand. Und dazu gehört auch die Stärkung internationaler Organisationen, nationaler wie internationaler Organisationen, wie zum Beispiel der UNO. Eine große Rolle hat der Pazifismus bei der Friedensbewegung des 20. Jahrhunderts gespielt. Und dabei sind viele von uns geprägt worden oder dadurch, ja, sind viele von uns geprägt, also die ein gewisses Alter haben. Und das 20. Jahrhundert wiederum war von zwei Weltkriegen geprägt. Und das hat den Pazifismus nach vorne gebracht. Für Pazifisten ist der Frieden nicht nur moralisch überlegener, sondern auf lange Sicht auch nachhaltiger. Das kann man, müsste man tiefer nachvollziehen und besprechen. Ich habe ein paar historische Punkte mal zusammengetragen. Bereits in der Antike gab es Philosophien, die pazifistische Grundzüge aufwiesen. Stärker wurde der Pazifismus dann im 17. Jahrhundert durch die Quäker und andere religiöse Gruppen und dann im Ende sozusagen dann im letzten Jahrhundert eben durch die Hippie-Bewegung. 1897 hat Bertner von Suttner den deutschen bürgerlichen Pazifismus begründet durch ihren Antikriegsroman Die Waffen nieder. Und auch die Verbreitung demokratischer Ideale im 18. und 19. Jahrhundert, auch dadurch bekam eben der oder die Idee des Pazifismus Schwung. Es gab immer Zeiten, wo dieses Denken mehr im Vordergrund war. Und dann gab es eben diese vielen Gruppen, die gegen Krieg protestierten. Da denke ich eben nicht nur an den Zweiten Weltkrieg, sondern das, was wir noch erlebt haben eben oder die Erinnerung an den Vietnamkrieg und all diese Proteste. Nicht zuletzt war eben sehr wichtig für diese Haltung die Gründung der UN nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gibt eine Geschichte des Pazifismus, die sehr beeindruckend ist und stark. Und ein großes Beispiel einer gewaltfreien Konfliktlösung ist das Ende des Kalten Krieges. Das darf man nicht vergessen. Bei dem die Entspannungspolitik von Willy Brandt, von Egon Bahr, von Scheel, Walter Scheel und Gorbatschow, auch Kennedy, hat damit zu tun, hat Vorarbeiten geleistet. Und so wurde der Konflikt gelöst, ohne dass es zu einem militärischen Zusammenstoß kam. Den Beteiligten saß einfach noch der Zweite Weltkrieg in den Knochen, würde ich mal sagen, ja. Ja, aber davon hört man heute auch nichts mehr. Wir kennen sicher auch religiöse Traditionen, die sich gegen Gewalt aussprechen. Da kommt eben auch der Buddhismus mit rein. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum du zum Buddhismus gekommen bist. Was würdest du sagen? Ist der Buddhismus oder ist dem Buddhismus eine pazifistische Gesinnung zu eigen? Das Prinzip nennt sich Ahimsa, nicht schädigen, nicht schaden wollen. Ein Grundsatz der Ethik. Und es heißt, so zu leben, dass wir, also ganz konkret jeder einzelne Mensch und dann natürlich auch als Staat, als Nation, so zu leben, dass wir möglichst wenig Schaden anrichten. Das wäre eigentlich schon eine unglaublich starke Motivation. Es hört sich einfach an. Und danach zu leben, das wirklich umzusetzen tagtäglich, ja, so wenig Schaden wie möglich. Und das ist das, was wir tatsächlich auch praktizieren. Das heißt letztendlich auch, was passiert in unseren Gedanken, ne? Schaden wir da in unseren Gedanken nicht oft uns selbst oder auch anderen? Deshalb bedeutet es darüber hinaus, als Ahimsa, Respekt und Mitgefühl für alle Lebewesen. Das ist das, was sozusagen positiv ausgedrückt. Und es geht um diese friedvolle Geisteshaltung und damit auch den Verzicht oder die Überwindung von verletzenden Gedanken und Worten bezogen auf uns, auf andere. Kritisch sehen das die Gegner des Pazifismus, denn da heißt es, wo schnell gehandelt werden muss, muss man militärisch einen Aggressor zurückschlagen, der anders nicht zu stoppen ist. Okay. Es wäre zu einfach, also, und das, ich glaube, warum der Pazifismus heute so einfach verschwiegen und als wäre er gar nicht vorhanden, reflektiert werden kann oder übersehen, verschwiegen werden kann, hat damit zu tun, dass man einfach sagt, der Pazifismus ist in jedem Fall gegen Gewalt Und ganz so einfach ist das nicht. Und es gibt verschiedene Strömungen. Zum Beispiel Martin Luther King sprach sich 100% für den gewaltfreien Widerstand aus, sobald die Menschen auf die Straße gegangen sind, also kollektiv unterwegs waren. Waren sie individuell unterwegs, dann sprach er sich dafür aus und sagte, dass dann durchaus okay ist, wenn einzelne Menschen sich bewaffnen zu ihrem Schutz. So wie damals, wie er das damals eingeschätzt hat, ja, aufgrund des Rassismus. Nun wird in den letzten Jahren, und das tut wirklich weh, nicht mir, weil es mir weh tut, als dass mir persönlich was angetan wird, sondern diese Dummheit der Verhöhnung von Pazifismus tut einfach weh. Kriegsgegner, Gegnerinnen, ja, werden mundtot gemacht. Spricht man nicht drüber und führt keine Dialoge mit ihnen, dann ist das nicht mehr auf der Tagesordnung. Dazu kommt, dass Kriegsbefürworter und Innen betonen, dass sie ja selbst das, was sie tun, tun für den Frieden, um Frieden möglich zu machen und für unsere Freiheit. Und dass das der einzige Weg ist. Fertig. Das ist, warum es so wichtig ist, meines Erachtens nach nochmal zu gucken, also was ist eigentlich mit dem Pazifismus? Wie ist es mit der Gewaltfreiheit? Und da gibt es eben verschiedene Strömungen des Pazifismus, die sich also im Wesentlichen unter zwei Richtungen unterscheiden. Der eine wird genannt gesinnungsethischer Pazifismus. Das ist jegliche Form von Gewalt, ja, wird da abgelehnt, jegliche Form. Und dann gibt es einen, der wird dann verantwortungsethischer Pazifismus genannt und der anerkennt, dass Gewalt unter bestimmten Umständen unvermeidlich sein kann. Und dann gibt es eben noch verschiedenste Strömungen. Und ich glaube, dass wir uns heute viel mehr noch, also gerade auseinandersetzen müssen, um den pazifistischen Gedanken, um die Differenzierung herauszuarbeiten und zu gucken, um was geht es denn jetzt? Also der verantwortungsethische Pazifismus ist weniger radikal. Und der gesinnungsethische ist so ein Totalpazifismus. Der findet es praktisch im Pazifisten oder der Pazifistin selbst statt. Der ist mit sich im Reinen, ja, egal was ist. Das ist so eine moralische Arroganz auch. Er bleibt bei der Parole, ja, Gewaltfreiheit und blendet die Verantwortung für die Folgen aus. So im Sinne von, also ich habe ja nichts, kein Gewehr angefasst, ja, und bin sauber. Das, muss man leider sagen, klappt nicht wirklich. Gesinnungsethisch Pazifisten machen sich genauso die Finger schmutzig, ja, und das, da kommen sie, das müssen sie eigentlich letztendlich reflektieren. Andersrum, der verantwortungsethische Pazifismus, der hat eine gewisse erkenntnistheoretische Arroganz, weil er eben denkt, über die menschliche Vernunft kann man alles erkennen. So einfach ist das auch nicht. Es gibt nicht nur objektive Fakten, das ist da, die halten sich sozusagen an die Fakten, sondern die Fakten sind mit Werten und Normen verbunden. Wir haben da auch eine innere Moral, die daran beteiligt ist. Also es braucht vielleicht so beides mehr, ja, dass sie sowohl in der Vernunft, also schauen, was ist da jetzt, was passiert da eigentlich, und gleichzeitig sehen, dass wir also moralisch tatsächlich auch gebunden sind. Und das jetzt also auf eine intelligente Weise der historischen Situation anzupassen, das ist die Kunst. Also ihr seht, so ganz so einfach ist das nicht. Aber es lohnt sich, das tiefer zu ergründen. Und es gibt Menschen, die sich damit ja aus den Institutionen, die sich damit zutiefst auseinandersetzen und auch auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit. Die gesamte Friedensforschung, Konfliktforschung. Also vielleicht können wir uns erstmal darauf einigen, Pazifisten und Pazifistinnen blicken anders auf die Krise oder auf die Wirklichkeit als ihre Gegenspieler. Es ist einfach ein wirklich anderer Blick. Heute könnte man fast sagen, oder es scheint so, viele sind gegen Krieg, aber keiner ist mehr Pazifist oder Pazifistin. Stimmt das? Also man müsste es eigentlich mal mehr zur Sprache bringen. Worauf ich so jetzt hinaus möchte, ist, es geht darum, dass wir nicht schlichtweg sagen können, kein Krieg, fertig, aus, egal was passiert, sondern es gibt tatsächlich eine Ausnahme und das war die Befreiung von den Nazis durch die Alliierten. Wir haben also noch gar nicht so lange her ein Beispiel in der Geschichte. Und das begründen auch Pazifisten wie Einstein und Russell. Die haben das ganz klar als Ausnahme definiert. Und es war für beide dann kein Abgehen von dem oder von ihrem Pazifismus, sondern es war für sie eine, so eine Präzisierung. Sie waren und blieben Pazifisten ihr Leben lang. So, der Russell hat zum Schluss im hohen Alter noch gegen den Vietnamkrieg demonstriert und gesprochen. Was den Verteidigungskrieg betrifft, am Beispiel jetzt der Ukraine, dann sehen wir, wie sehr so einer ausgedehnt wird und sich selbst verliert. Frage ist, wann ist das maßvoll? Also wenn das zu einem dritten Weltkrieg oder einem Flächenbrand führt, dann war das wirklich auch durchaus ein Schuss in den Ofen. Und wir wissen, 2022 hätte es gute Grundlagen gegeben für Verhandlungen. Und das ist ja, warum eben dann Krieg auch geführt wird, um die Verhandlungsmöglichkeiten zu erhöhen. Nur muss man dann auch gucken, wann ist es denn soweit? Wir sind im Grunde die ganze Zeit bei der Frage, wie komme ich eigentlich zu einem Urteil? Also hier sind wir wirklich gefragt, Urteile zu fällen. Moralisch-ethische Urteile. Wie komme ich dazu? Wie finde ich dahin? Habe ich das in der Schule gelernt? Also ja, im Ethikunterricht lernt man sowas. Aber wie bin ich damit unterwegs? Können wir da nicht noch mal ein bisschen mehr lernen an der Stelle? Wie löst du einen moralischen Konflikt? Wo bist du in der letzten Zeit oder überhaupt in deinem Leben in einem moralischen Konflikt gewesen? Ja? Und vielleicht in solchen Überlegungen, wo stehe ich denn jetzt hier auf der politischen Bühne oder als Bürgerin dieses Landes, als Weltenbürgerin, wo stehe ich da? Wie tief gehe ich da eigentlich und lasse mich darauf ein? Wo bringe ich das ein auch? Ja, damit ich sozusagen durch Gespräch, also ich weiß bei mir zum Beispiel, ist ganz, ganz wichtig, dass ich Dinge ausspreche, mich selber reden höre. Das sage ich immer, ich muss da mal drüber reden. Einfach, damit ich mich selber reden höre und hinterher merke ich, das hat was mit mir gemacht, dass ich das gesagt habe und fange an zu reflektieren. Nochmal viel mehr und viel tiefer, als wenn ich es einfach nur für mich so dahin denke. Und wenn es dann noch in einem sehr konstruktiven Gespräch stattfindet, dann entsteht tatsächlich da etwas, was über mich selber dann hinausgeht, was ich bisher wusste oder dachte. Wir brauchen diese Art der Auseinandersetzung. Anders gesagt, Krieg ist nur dann zulässig, könnte man jetzt so formulieren, wenn seine Vermeidung einen inakzeptablen größeren Preis an Menschenleben, an Verletzungen und so weiter, an Traumatisierungen nach sich zieht als seine Durchführung. Und es gibt die These, dass Pazifisten länger über Maßnahmen nachdenken und sie abwägen. Die Frage ist, wie tief die Debatten zurzeit sind oder die Dialoge. Und das ist auch so was, die Erfahrung machen wir alle, glaube ich, im Moment, dass in Kriegszeiten oder wenn gerade unsere Regierung entsprechend aktiv ist, ja, wie sie das ist, also jetzt im Falle von Ukraine, dann werden die Debatten immer flacher, weil wirklich gute Gegenargumente oder Vielfachheit an Argumenten verschiedenste Seiten betrachten, kommen kaum ins Wort oder zu Wort. Die eigene Zielsetzung der Politik muss in einfachen Sätzen ja möglichst jedem klar sein, damit eine Zustimmung da ist. Und es gibt dann auch die Vermutung, dass nicht zu viel nachgedacht wird und hinterfragt wird, sodass die Menschen, wenn sie Angst haben oder verwirrt sind oder sich ohnmächtig fühle, dann kann man nicht mehr so tief nachdenken. Ja, dann ist man so beschäftigt mit der Angst. Ja, und das ist auch, einige haben auch geschrieben, dass es ihnen da auch gerade so geht. Und dann entsteht auch eine Verwirrung. Wo bin ich denn da? Natürlich muss man, und dann braucht man Aufrüstung und man meint, dass man militärisch sicher sei dann. Ja, es ist nicht so einfach. Es geht darum, einen Weg zu suchen zwischen tatenlosem Zuschauen und kriegerischem Eingreifen. Eine dritte Möglichkeit wird heute oder vierte oder fünfte viel zu wenig umgesetzt oder in Erwägung gezogen. Man muss sich auch mal überlegen, dass wirklich eine intensive, ehrliche, gesellschaftlich relevante Friedensarbeit ist weit, weit, weit mehr als eine Waffenstillstandsverhandlung. Das ist so umfassend. Und meist werden die Pazifisten viel zu spät gefragt. Wir brauchen sie viel früher und nicht erst kurz vor Ausbruch der Eskalation. Oder dann müssen sie erst recht schweigen. Wie soll eine potente Friedenskraft entstehen können aus dem Nichts heraus? Wie soll da eine friedliche Gegenmaßnahme konkretisiert werden? Ja, das hat zu tun mit Bildung, mit internationalen Vergleichen, Friedenskonfliktforschung, Zusammenbringen vieler, vieler Akteure und Betroffenen, ja. Interdisziplinarität ist erforderlich. Das wird eine Menge Geld kosten. Und es braucht auch entsprechende Institutionen, Organisationen. Aber es kostet garantiert viel weniger als ein Krieg, was der verschleudert. Das sehen wir ja jetzt. Und ist vor allen Dingen viel kreativer und wäre wirklich ein kultureller weiterer Schritt, ja, in eine Entwicklung hinein. Man müsste jetzt schon damit beginnen, um den übernächsten Krieg zu verhindern. Davon spreche ich hier. Und deshalb brauchen wir auch diese Gedanken mehr in der Öffentlichkeit. Meine Einladung ist dann, dass wir weiter dabei bleiben oder dass viele von uns vielleicht engagieren oder anfangen, darüber nachzudenken oder schon mittendrin sind, vielleicht auch entsprechend aktiv sind in Gruppierungen, ja, in der Politik oder im Stadtteil, oder es gibt ja doch hier und da eben auch Bewegungen, um einen zeitgemäßen, aktuellen, lebendigen Pazifismus oder Friedfertigkeit, Weg zum Frieden zu leben, auf der Suche nach Klarheit, auf der Suche nach Einfachheit und auf der Suche nach Friedfertigkeit. Und diese drei, also Klarheit, Einfachheit und Friedfertigkeit, sind Grundprinzipien unseres inneren Weges. Kommt dir wahrscheinlich auch sehr bekannt vor, ne, diese Begriffe. Und friedfertige Alternativen auch in geopolitischen spannungsreichen Zeiten zu suchen, ist mehr als sinnvoll und müsste sofort begonnen werden und großzügig auf alle gesellschaftlichen Bereiche bezogen. Passiert gerade das Gegenteil. Wenn wir gucken, was also an Abbau da ist, im Bildungsbereich, im Sozialen. Was ganz wichtig ist, ist, dass der von der Grundhaltung ist dem Pazifismus zu eigen, dass er grundsätzlich zuversichtlich ist und positiv gestimmt. Das macht was mit der Geisteshaltung. Das ist unglaublich wichtig. Er denkt im Grunde, ich sag mal, an das Gute im Menschen, das er fördern möchte. Als Arbeitshypothese, im Grunde kann jeder Mensch einsichtig werden, wenn er die Chance dazu bekommt. Und manchmal hilft es auch, an diese großen Vorbilder zu denken, die uns vorausgegangen sind. Also diese bekannten Pazifisten wie Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi oder Mandela, Martin Luther King, auch der Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, Einstein, wer immer dir einfällt. Diese Menschen haben eines gemeinsam, einen liebenden Blick. Einen liebenden Blick auf die Menschheit. Sonst kann niemand träumen wie Martin Luther King oder sagen, sie haben mir mein Land genommen, aber meinen Geist bekommen sie nicht, wie der Dalai Lama das sagte. Oder so ein Gedicht zu schreiben wie Thich Nhat Hanh, dieses Nenn mich bitte bei meinem wahren Namen. Ich frage mich, ist das wirklich naiv, zu glauben, wir können alle in die Schule oder ein großer Teil von uns heute von Hassfreiheit gehen, von Verbundenheit, von Vertrauen, von Weisheit? Wie werden wir da unterstützt? Es bleibt uns im Grunde nichts anderes, als weiterhin dafür zu stehen und sich vielleicht ein bisschen mehr einzumischen oder sich mehr miteinander auseinanderzusetzen. So, das ist meine Einladung eigentlich auch angesichts unserer Challenge, ja. Vielleicht auch ein bisschen so in die Richtung, vielleicht wird auch eine neue Friedensbewegung sich entwickeln. Was machen wir bis dahin? Wo stehst du? Was ist deine Erfahrung? Ich möchte euch jetzt ein paar Minuten Zeit geben, innezuhalten, also 5 Minuten, so mal nachzuspüren, ja, mit meinen ersten Ausführungen dazu, so einen Überblick mal zu geben, also von verschiedenen Aspekten, was den Pazifismus ausmacht, um überhaupt das Thema wieder einen Scheinwerfer drauf zu bringen und zu sagen, ja, Mensch, also lass uns das so zu Herzen nehmen und schau doch mal, was für dich da wichtig war, jetzt zu hören. Wie bewegt dich das Thema? Vielleicht darf man sich auch nicht so festbeißen an dem Ukraine-Konflikt. Was sind deine Leitplanken sozusagen, die dich halten in dieser Welt, sodass du Orientierung hast? Wie hältst du es mit Gewaltfreiheit und was ist so deine Idee dazu?
Danke für deine Aufmerksamkeit. Und wenn mein Podcast dein Interesse geweckt hat, dann findest du weitere Informationen auf meiner Website. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann leite diesen Podcast weiter oder hinterlasse einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bleib wach und neugierig.